Deutschlandfunk, Andruck.
Die Schriftsteller Leon Feuchtwanger und Wilhelm Hauff machten ihn in der Novelle und dem Roman Jud Süß zur literarischen Figur. Den jüdischen Bankier, Herzogsberater und Finanzverwalter Josef Süßkind Oppenheimer, der Opfer eines Justizmordes wurde im Jahr 1738. Dass ein Jude im protestantischen Württemberg unter dem katholischen Herzog Karl Alexander zu Macht und Ansehen gekommen war, hatte für Hass und Neid gesorgt, sodass ihm unmittelbar nach dem Tod des Herzogs der Prozess gemacht wurde. Die Gerichtsreporterin Raquel Erdmann hat die Geschichte dieses Justizmordes aufgearbeitet und dafür 8 Meter Archivbestand gesichtet. In ihrem Buch erzählt sie die Geschichte des Schauprozesses gegen Josef Süßkind Oppenheimer und zugleich erfährt man einiges über das Leben der deutschen Jüdinnen und Juden im 18. Jahrhundert. Mein Kollege Christian Raphansel hat mit Raquel Erdmann gesprochen und sie zunächst gefragt, was sie bewegt hat, der literarischen Figur auf den Grund zu gehen, die ja von der Nazi-Propaganda als Feindbild genutzt wurde.
Das ist ein spitzer Stein in meinem Schuh gewesen. Ich habe sehr früh sämtliche Romane von Feuchtwanger gelesen, mit 12, 13 oder so etwas. Und dieser Roman Jud Süß, der 1925 ja ein Weltbestseller war, in über 30 Sprachen übersetzt, da hatte ich ein Störgefühl die ganze Zeit. Und es ist im Nachklapp betrachtet auch sehr merkwürdig, dass ausgerechnet ein jüdischer Schriftsteller ein Bild etabliert, was ja bis heute fortbesteht, eine Symbolfigur des Antisemitismus. Er lässt seine Romanfigur zum sterbenden Herzog sagen, du warst nichts als ein kleiner, gewalttätiger Zufallsherrscher und ich habe dich tanzen lassen. Also da haben wir dieses Bild. Und dann habe ich ja relativ spät angefangen zu schreiben, bin Gerichtsreporterin geworden, was ich wirklich mit Leib und Seele bin, und habe erfahren, dass es über diesen historischen Prozess Akten gibt. 8 Meter Regalakten im Hauptstadtstaatsarchiv in Stuttgart. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schauen wir uns doch mal die Sache an. Was ist denn da wirklich passiert und was lässt sich tatsächlich aus den Akten lesen?
Und das ist eine Menge, was Sie da gefunden haben. Um diesen Prozess und den Justizmord zu verstehen, müssen wir uns, glaube ich, erstmal 2 zentrale Figuren beschreiben. Also einmal Oppenheimer selbst, ein stolzer, erfolgreicher Mann, der hat sich wirklich nicht viel sagen lassen. Und Karl Alexander, der Herzog, eigentlich ursprünglich so ein Klammeradliger, der eher zufällig Herzog in Württemberg geworden ist. Was hat denn diese beiden miteinander verbunden?
Ich glaube, ihre Chuzpe, wenn man so sagen will, dieses Hinwegsetzen über irgendwelche Konventionen und auch das Hinwegsetzen über Gegebenheiten. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Bei Oppenheimer kommt etwas ganz Erstaunliches hinzu. Er ist eine ungemein faszinierende Figur, denn wir bewegen uns in einer Zeit, in der es ganz strenge Restriktionen für die jüdische Bevölkerung gab. Das Faszinierende an ihm beschreibt schon alleine den Umstand, dass er sich seinen 3. Wohn- und Geschäftssitz in Frankfurt am Main nimmt, in der Friedberger Gasse, außerhalb der Judengasse. Das Ghetto wird in Frankfurt noch bis 1806 bestehen. Er setzt sich über die Kleidervorschriften, er setzt sich über die Bestimmungen des Magistrats, dass die Juden nur in der Judengasse zu leben haben, einfach hinweg und kommt erstaunlicherweise damit durch.
Und dieser wirklich bewundernswert selbstbewusste Mann, der wird jetzt also zum Berater und Finanzmann dieses neuen Herzogs, der aber in Württemberg selber auch Außenseiter ist. Aber es fängt schon damit an, er ist Katholik.
Ja, die ganze Sache ist von vornherein, also im Nachklapp betrachtet, ist es vollkommen klar, dass das zu einer Katastrophe führen wird. Karl Alexander ist ein polternder Feldherr, kommt mehr oder weniger durch Zufall in diese Thronfolge, in diesem rückständigen Agrarland, was Württemberg damals noch ist, und ist, wie Sie sagen, nicht nur einfach Katholik und als Mann des Kaisers in diesem pietistischen Württemberg sowieso von Anfang an mit Argwohn begutachtet worden.
Er will auch noch Steuern einführen, Privilegien und Pfründe abschaffen.
Ja, er will ein absolutistisches Regime dort einführen. Das ist seine Vorstellung vom Regieren. Denn in Württemberg regiert der Herrscher nicht wirklich. Es regiert die Ehrbarkeit, die, wie Selma Stern schrieb, die Prälaten, die Juristen, die Kleinbürger haben dort das Sagen. Und es gibt sofort Konflikte, denn all das, was Karl Alexander vorschwebt, in diesem Staat zu machen, ist gegen die Verfassung. Es sind Angriffe auf den Tübinger Vertrag. Das heißt, diese wirtschaftspolitischen Vorhaben, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt und provozieren von vornherein den Widerstand der Ehrbarkeit.
Beide müssen also regelrecht verhasst gewesen sein. Das geht dann noch halbwegs gut, solange der Herzog am Leben ist. Der stirbt dann aber sehr plötzlich. Mhm. Und Oppenheimer wird gerade mal 329 Tage nur noch leben. Mhm. Wie passiert das?
Oppenheimer wird sofort festgesetzt von der Stadtwache. Zuerst in seinem Haus und dann nach Hohenneuffen in die Festung und wird angeklagt des Landesverrates und weite Dinge. Die Anklage, die brauchen irgendwie 2 Monate, bis sie eine Anklage formuliert haben. Er ist die ganze Zeit davon überzeugt, dass sich das alles in Luft auflösen wird oder er zumindest mit der Zahlung einer bestimmten Summe sich davon machen wird.
Man kann ihm ja auch tatsächlich nicht wirklich was nachweisen. Ne? Es geht da um angebliche Münzfälschung, um Monopole. Irgendwann erfindet man sogar eine Beleidigung des Schwabentums.
Die Beleidigung des Schwabentums ist natürlich besonders schön.
Das zeigt ja aber, wie hanebüchen dieser Prozess gegen ihn geführt wurde, oder?
Na, sagen wir so, die Anklage ist per se erstmal kein Skandal. Denn all diese Reformen, die dort versucht worden sind, binnen kürzester Zeit übers Knie zu brechen, sind eben tatsächlich ein Angriff auf die Verfassung. Oppenheimer ist ja auch nicht der Einzige, der angeklagt wird. Die verantwortlichen Minister und Beamten werden auch unter Anklage gestellt. Die kommen natürlich alle glimpflich davon. Also das geht im Prinzip erstmal meiner Meinung nach in Ordnung. Es ist nur, im Fall von Oppenheimer sieht man anhand der Fakten, dass das Todesurteil von vornherein feststand. Denn die Anklage ist noch nicht fertig geschrieben. Der Prozess hat noch gar nicht begonnen. Der ist ja nicht nur schon in Haft, sondern es beginnt auch die Versteigerung seines Hausrats. Es ist also vollkommen klar, dieser Mann wird nicht nach Hause zurückkehren.
Und blutet er da ausschließlich für die versuchten Reformen? Weil es fällt ja auch auf, dass selbst in den offiziellen Gerichtsunterlagen oft gar nicht sein Name steht, sondern nur der Jude oder der Hebräer. Also wie antisemitisch war der Prozess auch von Beginn an?
Das sehen Sie in dem, also ich zitiere ja, glaube ich, auch ausgiebig aus den Anklageschriften und in den Protokollen, das ist von vornherein mit einem ungemeinen Furor ein Antisemitismus. Und man hat eben auch große Probleme gehabt, gewichtige Anklagepunkte beweisen zu können. Also zum Beispiel, was Sie vorhin erwähnt haben, der Vorwurf der Münzfälschung hätte Ihnen tatsächlich den Kopf kosten können. Nun sitzt da jemand in der Inquisitionskommission, der war der Direktor der Rentenkasse, der ist mehrmals, und zwar lustigerweise auf Oppenheimers ausdrückliche Aufforderung, weil er es sauber gestaltet haben wollte, zu ihm gekommen und hat die Bilanzen geprüft und hat sich das alles angeschaut. Es bleibt nichts dran an diesen Vorwürfen. Oppenheimer hat für jede Unternehmung, jeden Vorschlag, den er gebracht hat, einen Auftrag sich besorgt vom Herzog, hat das alles schriftlich dokumentiert. Er ist relativ schnell ausgebrannt, psychisch ausgebrannt von diesen permanenten Anfeindungen dort in diesem, das muss man eben auch noch sagen, Württemberg ist ein judenfreies Land.
So hieß das.
Ja, es gibt eine Handvoll Hofjuden, die dort siedeln dürfen. Das sind 1720, sind es ganze 7 Personen, die dort geduldet werden in dem Land. Sodass der Oppenheimer, der jetzt dann eben auch nicht im schwarzen Ghetto gewandt, sondern à la mode, Mensch des Barocks da auftritt und übrigens, glaube ich, eine ziemlich große Klappe gehabt hat, stößt auf Argwohn und man findet ihn nicht so sehr sonderlich sympathisch, und zwar von christlicher und jüdischer Seite. Die Leute sind überfordert mit diesem Freigeist, der behauptet, ich bestimme mein Leben. Ich suche mir den Platz selbst.
Er war mit dieser Art zu leben ja eigentlich seiner Zeit ein paar Jahrhunderte voraus. Wie hat er diesen Prozess durchgestanden, als so ein stolzer, freidenkender Mensch konfrontiert mit offenkundig erfundenen Vorwürfen?
Das ist ganz faszinierend zu betrachten. Ich habe immer, wenn ich gefragt worden bin als Gerichtsreporterin, was ist so spannend an Gerichtsverfahren, gesagt, was einen Menschen ausmacht, zeigt sich, wenn er in Extremsituationen kommt. Und es ist völlig faszinierend, wie dieser Mensch, irgendwann landet er ja in der Festung Hohenasberg, fürchterliche Bedingungen im Kerker, er wird auch in jeder Hinsicht drangsaliert, nun gehört die Folter im inquisitorischen Recht sowieso dazu, um die Wahrheit zu erzwingen, aber er lässt sich einfach nicht beugen. Wir haben jemanden, der in relativ kurzer Zeit körperlich vollkommen ruiniert. Als er dann auf den Galgen geführt wird, besteht er nur noch aus Haut und Knochen.
Aber er wehrt sich immer noch.
Aber er macht keine Konzession.
Ein Justizmord, ein Scheinprozess. Die Akten sind dann ja auch sofort unter Verschluss gekommen. Fast für 200 Jahre. Die sind erst in Weimar freigegeben worden, 1918. War man sich damals schon des Ganzen bewusst und wollte das antisemitische Lügenmärchen nicht stören?
Ich glaube schon. Man könnte jetzt natürlich lapidar sagen, wen interessieren schon Fakten, wenn es um Juden geht. Das ist damals, dieses Bild ist erschaffen worden, dieses Bild dieses Landesaussaugers ist ja zur Zeit des Prozesses schon kreiert worden. Und das findet ja Wiedergänger im Heute. Und interessant ist ja, dass sich eigentlich niemand für die Akten interessiert hat. Die Leute, die sich vertieft haben in die wahre Geschichte, die kann man im Prinzip an der Hand abzählen. Also dieser Mythos hat damals schon begonnen zu leben und wir begegnen ihm immer wieder.
Raquel Erdmann, Autorin des Buches Josef Süßkind Oppenheimer, ein Justizmord. Im Steidel Verlag erschienen, Umfang 272 Seiten, Preis 24 €. Das Gespräch führte Christian Rabhansel.